Guten Abend, verehrte Hörerinnen und Hörer. Vor Gottes Angesicht, Gottes Demut ist der heutige Abend überschrieben in Ihren Programmen. Ich habe vor längerer Zeit schon einmal über die Demut gesprochen gehabt und das ist jetzt eigentlich die Fortsetzung. Weil das aber schon länger her ist, halte ich es für vernünftig, nochmal das Ganze etwas aufzunehmen. Dieser Titel vor Gottes Angesicht bezieht sich auf ein Büchlein von mir, in dem ich solche Dinge behandle und da heißt es, ist eben auch ein Thema, die Demut, und das ist, wie mir scheint, tatsächlich ein etwas schwieriger Begriff in einem großen Lexikon eines angesehenen Verlages. Ich nenne weder jetzt den Verlag noch das Lexikon noch den Verfasser, weil der heilige Thomas die Gegner auch nie genannt hat. Da ist also ein knapper Artikel über Demut drin, der damit beginnt zu sagen, mit der Geste des sich kleiner Machens, also den Kopf zu beugen, die Augen niederschlagen, verstummen oder gar die Füße küssen, bestätigt ein Mensch seinem Gegenüber, dass dieser größer ist oder erlaubt ihm, ihn auf Dauer zu beherrschen. Und so geht das in dem Stil dort weiter. Das ist tatsächlich nicht das, was mit dieser Tugend, also mit dieser Tauglichkeit gemeint ist. Man muss also schon sein Herz auftun, um ein wenig so zu sehen, was dorthin gehört. Vielleicht sollte man gleich eingangs sagen, dass sowohl der griechische Ausdruck dafür, das ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, wie auch dann die klassische Sprache der Kirche, das Lateinische, keinen so schönen Namen für die Demut haben wie wir im Deutschen. Das griechische Tapainos heißt niedrig gelegen. Erstmal von der Landschaft, also am Ufer, aber dann heißt es auch gering und schlecht, nicht bloß schlicht, sondern eben auch schlecht. Und im Lateinischen humilis, so ähnlich, das hängt eigentlich mit Boden zusammen, das heißt niedrig, kleinmütig, man könnte sagen eigentlich unterworfen, während das klassische deutsche Wort diomurti heißt, das murti ist also mutig, aber mutig jetzt nicht im Sinn von Tapferkeit, wie wir das heute verstehen, sondern Mut heißt hier die Gesinnung, die Einstellung, der Wille, den ich habe. Diomurti müsste man übersetzen, der Sinn für Dienst und die Willigkeit zum Dienst. Und darüber, wer wirklich eigentlich dienen kann, darüber wäre eigens zu sprechen. Nicht wahr, wenn wir noch dann denken, wer das eigentlich tut, man muss ja nur erinnern an die Abendmahlschilderung im Johannesevangelium, wo ja nicht die Eucharistie eigens benannt wird, sondern dort bindet sich Jesus eine Schürze um und wäscht seinen Jüngern die Füße und sagt dann hinterher, ihr nennt mich Rabbi, Meister und ich bin es und als solcher habe ich euch die Füße gewaschen. Also es nimmt dort durchaus diesen Begriff des Dienstes an. Tatsächlich, um das zu sagen, haben wir auch im Deutschen ja noch ein Verb, das heißt demütigen und das passt dann so ganz in die Linie eigentlich auch des Lateinischen und des Griechischen hinein, denn demütigen heißt eigentlich jemanden erniedrigen, ihm herabzuwürdigen, ihm die Würde und die Anerkennung zu versagen. Und wahrscheinlich klingt diese Bedeutung des Wortes immer mit, wenn die Leute eben so ein negatives Verhältnis zur Demut haben, zu diesem Dienst, der dorthin gehört. Also sprechen wir zuerst einmal kurz über die Demut als solche überhaupt. Und dafür schlage ich den ganz trockenen Namen vor, Sachlichkeit. Ich meine, dass das ein guter Begriff wäre. Sachlichkeit klingt eben sehr sachhaft, so dass man ihn eigentlich etwas weiter fassen müsste. Gemeint ist damit Wirklichkeitsgemäßheit, also dass ich der jeweiligen Wirklichkeit so entspreche, wie sie es gehört. Ich müsste also eigentlich sagen können, Sachlichkeit verlangt, dass ich mit Sachen sachlich umgehe, dass ich mit Personen persönlich umgehe und dass ich mit Gott, wie soll ich sagen, die Lateiner sagen pius, also fromm, ergeben, respektvoll, anbetend umgehe. Wir haben, wir können im Deutschen nicht sagen, dass man persönlich werden soll, weil das Wort irgendwie so negativ besetzt ist. Und es war ein bekannter Phänomenologe, der Professor Hans-Eduard Hengstenberg, der vor längerer Zeit, seiner Zeit, vorgeschlagen hat, die Frage überhaupt der richtigen Ethik und der Moral an so etwas festzumachen wie an einer Urentscheidung zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Und ihm wurde auch vorgehalten, wie kannst du da so sachlich darum reden, wo bleiben die Personen? Ich habe, als ich ihn mal treffen dürfte, gesagt, lassen Sie sich das nicht aufregen, unsere Sprache ist unsere Sprache und dann hilft nichts anderes, als das zu sagen. Warum ist das so wichtig, diese beiden Paare zusammenzunehmen? Kurz einfach so. Wenn ich sage, wir stünden immerfort vor der Entscheidung zwischen Gut und Böse, dann hat man nur im Sinn, aha, dann gibt es auf der einen Seite das Gute, auf der anderen das Böse und in der Mitte gibt es das Neutrale. Und dann denkt man sich die Freiheit so, dass ich da eigentlich so Herr meiner selbst bin und eigentlich entscheiden kann. Und jetzt stehe ich so vor der Frage, soll ich mich für das Gute entscheiden und für das Böse? Sehen wir mal. Und demgegenüber hat, und das fand ich sehr bedenkenswert und hilfreich, Hans-Eduard Hengstenberg gesagt, gehen wir noch einen Schritt zurück, er nannte das Vorentscheidung. Nach welchen Grundsätzen treffe ich überhaupt meine Wahl zwischen Gut und Böse? Nach dem liegt eigentlich voraus die Entscheidung, will ich sachlich sein oder unsachlich? Sachlich heißt, ich will der Wirklichkeit entsprechen, ich will ihr so begegnen, wie es sich gehört. Unsachlich heißt, ich will das nicht, sondern ich will nach meinem Kopf, nach meinen Ideen, nach meinen Wünschen oder Ängsten vorgehen. Und was ist jetzt das Besondere? Hier gibt es gar kein Drittes. Wenn ich sage Gut und Böse, kann man sich was Neutrales vorstellen. Das Bild, was dann der heilige Thomas dafür benutzt von Aquin, der sagt immer, sich einen Grashalm vom Hemd wegzustreifen oder so. Also irgendetwas, was man indifferent, was man neutral nennt, was weder gut noch böse ist, für sich betrachtet. Aber was gibt es denn zwischen Sachlichkeit und Unsachlichkeit? Wer nicht für Sachlichkeit optiert, ist schon unsachlich. Wer nicht von vornherein sachlicherweise für sachlich ist, der ist schon unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Ich kann mich aus guten Gründen unsachlich benehmen. Ich kann einen Wutanfall vorspiegeln, was weiß ich, aus diplomatischer oder pädagogischer Rücksicht, was auch immer. Ich kann aus unsachlicher Weise, um jemanden reinzulegen, so zu tun, als wäre ich sachlich. Aber was die Haltung angeht, und die geht's ja jetzt, bin ich entweder für die Sachlichkeit, für die Wirklichkeitsgemäßheit, oder ich bin dagegen. Entweder richte ich mich nach dem, was ist, oder ich richte mich nach dem, was ich will. Hier gibt es kein Drittes. Das ist der Ausgangspunkt. Es gibt also keine Neutralität. Nochmal schärfer gesagt, man kann nur sachlicherweise für Sachlichkeit sein und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Hier gibt es gar nichts anderes. Und wenn man das so formuliert, dann meine ich, wäre die erste Gestalt von Sachlichkeit schon die, wenn wir etwas erkennen wollen. Wollen wir erkennen, was ist? Oder wollen wir uns lieber einreden, etwas wäre so, wie wir es uns wünschen? Das ist ja manchmal doch ein Problem bei uns. Wir sagen, lieber möchte man, ich will es nicht genau wissen, getäuscht sein, als dass ich der Wirklichkeit ins Auge gucke. Deswegen ist ja das Wort Enttäuschung auch ein sehr zweischneidiges Wort. Man wird rasch sagen, ich will nicht enttäuscht werden. Richtig, wer will von uns schon enttäuscht werden? Aber Gegenfrage, wollen wir wirklich im Ernst in wesentlichen Dingen in der Täuschung bleiben? Darum kann man sagen, ist eigentlich nicht die Enttäuschung das Schmerzliche, sondern das Schmerzliche ist die Erkenntnis, dass man sich vorher getäuscht hat. An sich wollen wir doch alle nicht getäuscht werden. Wir wollen wissen, wie sich die Welt verhält. Insofern geht es uns allen um die Wahrheit. Und Wahrheit heißt nichts anderes, dass wir die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist, dass wir sie nicht verzeichnen, nicht verkennen, dass wir ihr richtig begegnen. Und dann würde also erkennen heißen, ich will die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. bloß meinetwegen, damit ich dann mit ihr umgehen kann? Zum Beispiel, ich das so gehört.